Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keverlova zu den aktuellen Nachrichten. Die Experten der sozialdemokratischen CSSD und der liberalen Koalition, die seit Dienstag über das gemeinsame Programm der künftigen Regierung verhandeln, konnten sich unter anderem auf die Punkte Rentensystem und Entwicklung der öffentlichen Finanzen nicht einigen. Der Nachrichtenagentur CTK sagten dies heute Vertreter der Expertenteams der CSSD und der Koalition. Eine endgültige Lösung dieser und weitere strittigen Fragen werden die Unterhändler am Samstag bei den Verhandlungen im Lidový dům suchen. Die wasige Partei CSSD strebt die Bildung einer Koalitionsregierung mit der liberalen Koalition an. Die tschechische Währung hat heute einen neuerlichen Rekordwert im Wechselkursverhältnis zu US-Dollar erzielt. Vom am Donnerstag erzielten Spitzenwert ist sie um weitere 19 Heller angestiegen und wurde zu Mittag mit 29,36 Kronen für einen US-Dollar gehandelt. Gegenüber dem Euro verhält sie sich ähnlich. Ihr zuletzt gemeldeter Kurs betrug 29,30 Kronen für einen Euro. Noch gestern hatten der Vizegouverneur der Tschechischen Nationalbank Oldřich Dědek und das Mitglied des Bankenrates der Tschechischen Nationalbank Jan Frejt auf einer Pressekonferenz in Prag erklärt, dass die Zentralbank eine erneute Intervention gegen die tschechische Krone auf dem Devisenmarkt zum jetzigen Zeitpunkt als verfrüht ansehe. Der Bankenrat hatte sich zuvor zum wiederholten Male mit den Auswirkungen des zugunsten der tschechischen Krone rapid gestiegenen Wechselkurses zu Dollar und Euro befasst. Die Europäische Union bleibt beim EU-Verhandlungskapitel Landwirtschaft in der Frage der direkten Zahlungen für die neuen Mitgliedsländer bei ihren bisherigen Stellungnahmen. Nach den Vormittagsverhandlungen der slowakischen Delegation mit der EU sagte dies der slowakische Chefunterhändler Jan Figel. Der tschechische Chefunterhändler Pavel Tejčka verhandelte mit den EU-Vertretern später. Ergebnisse waren vor dieser Sendung noch nicht bekannt. Mehr als 1 Million Schüler der Grundschulen und über 500.000 Gymnasiasten der Mittelschulen in Tschechien haben heute das Schuljahr 2001/2002 beendet. Nach der heutigen Zeugnisausgabe stehen für die tschechischen Kinder und Jugendlichen nunmehr zweimonatige Ferien an, ehe für sie am 2. September ein neues Schuljahr beginnt. Für Eltern, die schlechte Schulnoten ihrer Sprösslinge nur schwer verkraften, und für die betroffenen Schüler selbst ist für den heutigen Tag in Tschechien wieder eine Art Kummertelefon eingerichtet, wo Pädagogen und andere Fachleute den Enttäuschten mit gutem Rat zur Seite stehen. In Frankreich wurden heute zwei Ausstellungen mit Werken tschechischer bildender Künstler eröffnet. Diese sind Bestandteil der tschechischen Kultursaison 2002, die den Titel Bohemia Magica trägt und bis zum Jahresende mehrere hundert Veranstaltungen anbietet. Bis Ende September werden in Dijon die Ausstellungen von Jiří Kolář und Adriana Šimotová zu sehen sein. In Saint-Étienne werden zu gleicher Zeit Werke der Malerin Doyen ausgestellt. Soweit die Nachrichten. Durch die Sendung führt sie nun Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Folgende Themen erwarten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten knappen Viertelstunde im Tagesecho von Radio Prag. Mit dem letzten Schultag vor den Sommerferien endet auch die Amtszeit von Schulminister Eduard Semmern. Die Kontrolle der Prager Taxifahrer, die in letzter Zeit zunehmend durch Betrugsskandale in die Schlagzeilen geraten waren, zeigen erste Erfolge. Und das tschechische Kabinett hat beschlossen, die umstrittene Uranförderung vorläufig bis zum Jahr 2006 fortzusetzen. Für die rund 1,5 Millionen Schüler der Tschechischen Republik war am Freitag der letzte Schultag. Die nächsten zwei Monate lang können sie jetzt erst einmal ausspannen. Für einige von ihnen dürfte das Ende des Schuljahres jedoch zunächst mit einem eher unangenehmen, wenn nicht sogar furchterregenden Ereignis verbunden sein, der Zeugnisausgabe. Da es aus diesem Anlass in den letzten Jahren immer wieder Fälle von frustrierten Eltern gegeben hat, die die Wut über das schlechte Abschneiden ihrer Schüler an den Kindern abließen, rief die Begründerin des telefonischen Elternberatungsdienstes Susanna Baudischowa am Freitag früh im tschechischen Rundfunk die Eltern dazu auf, bevor Sie den Riemen in die Hand nehmen oder das Kind erniedrigen, wenden Sie sich lieber an den erfahrenen Psychologen der Elternhotline und lassen sich beraten. Das Ende dieses Schuljahres markiert zugleich auch das Ende der Amtszeit von Schulminister Eduard Semmer. Obwohl die Sozialdemokraten wieder die Wahlen gewonnen haben, wird er in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr im Amt sein. Was hat Eduard Semmer in den letzten 4 Jahren im Schulwesen verändert? Angetreten war die sozialdemokratische Regierung ja mit dem hehren Vorhaben, aus der tschechischen Gesellschaft eine, so wörtlich, Gesellschaft der Bildung zu machen. Zu diesem Zweck sollten unter anderem die staatlichen Ausgaben für das Bildungswesen 6% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es knappe 4%. Dennoch verbuchte es Eduard Semmern am Freitag im tschechischen Rundfunk als Erfolg für sich, dass es ihm gelungen sei, die Gehälter der Lehrer spürbar zu erhöhen. Von einem überdurchschnittlichen Gehalt, wie es angekündigt war, kann jedoch bis heute bei Weitem nicht die Rede sein. Als größten Misserfolg bezeichnete der scheidende Schulminister am Freitag die Tatsache, dass sein Entwurf für ein neues Schulgesetz im April dieses Jahres vom Abgeordnetenhaus abgelehnt worden war. Mit dem Ende des Schuljahres in Tschechien hat hierzulande auch wieder die Haupturlaubs- und Ferienzeit begonnen. Viele ausländische Touristen überfällt leider oft ein flaues Gefühl, wenn sie sich nach der Anreise mit dem Auto um die Sicherheit ihres Wagens sorgen oder bei der Beförderung mit dem Taxi schnell abgezockt werden. Doch in dieser Hinsicht hat sich in Prag und anderswo einiges zum Positiven getan, was Anlass zu berechtigten Hoffnungen macht. Lothar Martin berichtet.
Wie wir bereits berichtet haben, führt die Prager Stadtpolizei seit Anfang Juni umfangreiche Verkehrskontrollen, insbesondere bei den in schlechtem Ruf stehenden Taxifahrern der Stadt, durch. Bis Ende vergangener Woche wurden dabei Strafen in Höhe von fast 245.000 Kronen an die Taxifahrer verhängt. Im Stadtzentrum wurden immerhin 1.335 Fahrer kontrolliert, bei denen 744 Vergehen festgestellt wurden. Das am meisten geahndete Vergehen war das Falschparken, aber auch überzogene Fahrpreisabrechnungen konnten nachgewiesen werden. Die Kontrollen waren von Rudolf Blažek, dem Prager Stadtrat für Sicherheit, angeordnet worden mit dem Ziel, die schwarzen Schafe der Branche endlich mehr zur Verantwortung zu ziehen. Und bei den Kontrollen wurde auch schnell eine fallende Tendenz bei den Sündern festgestellt. Hatten zu deren Beginn noch ca. 80% der Kontrollierten gegen die Vorschriften verstoßen, so waren es kurze Zeit später nur noch um die 50% und zuletzt zwischen 25-30%, bei denen verteuerte Abrechnungen entdeckt wurden. Doch für Rudolf Blažek ist damit erst der Anfang gemacht. Eine Novelle des Preisgesetzes, die noch vom Senat gebilligt und vom Präsidenten unterzeichnet werden muss, soll den bisher gültigen Bußkatalog noch verschärfen. Dazu sagte Blažek:
Bis zum jetzigen Zeitpunkt gilt, dass wenn dem Taxifahrer eine überteuerte Abrechnung nachgewiesen werden kann, er dafür ein Bußgeld nur in der Höhe zu zahlen hat, die er zu viel verlangt bzw. dem Geschädigten gestohlen hat. Ab dem Zeitpunkt, wo die Gesetzesnovelle in Kraft tritt, wird es aber möglich sein, ihnen Strafen in einer Höhe bis zu 1 Million Kronen auszusprechen.
Neben den verschärften Maßnahmen gegen unseriöse Taxifahrer gibt es aus Tschechien auch weitere Erfolge bei der Fahndung nach Autodieben zu vermelden. Ein am Mittwoch publik gemachter Fahndungserfolg aus Ostböhmen, bei dem 3 Autodiebe geschnappt wurden, hat Iva Markova, die Sprecherin der dortigen Polizeiverwaltung, so geschildert.
Die 3 Männer wurden von den Polizisten bei Třebechovice nad Orebem gefasst, als sie gerade einen gestohlenen Wagen zu einem Käufer abtransportieren wollten. Bei der Hausdurchsuchung haben die Beamten Fahrzeugteile von weiteren gestohlenen Wagen sichergestellt. Die 3 Täter wurden des Diebstahls beschuldigt, ihnen drohen Haftstrafen bis zu 12 Jahren. Die umstrittene Uranförderung in Tschechien wird vorläufig bis zum Jahr 2006 fortgesetzt. Dies hat das tschechische Kabinett am Mittwoch beschlossen. Argumentiert wurde unter anderem mit der Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze in der Region. Die Ökologen sind dagegen davon überzeugt, dass die Verlängerung der Uranförderung eine rein symbolische Angelegenheit und daher aus ökonomischer Sicht unbegründet sei. Martina Schneibergova hat sich erkundigt.
Das Kabinett hat entschieden, die Uranförderung im unweit von Žďár nad Sázavou gelegen Dolní Rožínka bis in das Jahr 2006 fortzusetzen. Zur Begründung dieser Entscheidung sagte Regierungssprecher Libor Rouček:
Důvody jsou, že v té lokalitě Dolní Rožínka se projevily dobré báňsko-technické a geologické.
Der Grund dafür ist die Tatsache, dass sich gezeigt hat, welch gute Bedingungen es in Dolní Rožínka für die Uranförderung gibt. Es wurde festgestellt, dass der Metallgehalt weit höher ist, als man angenommen hat. Es wird zudem der soziale Aspekt berücksichtigt, das heißt die Möglichkeit, Arbeitsplätze in dieser Region aufrechtzuerhalten.
Ursprünglich hatte das Kabinett vor, die Fördertätigkeit in Dolní Rožínka Ende des Jahres 2003 einzustellen. Jetzt belegte sie aber dennoch den Vorschlag von Industrie- und Handelsminister Miroslav Grégr. Der Minister, der von Premier Miloš Zeman mal aus Spaß als atomare Opa bezeichnet wurde, argumentierte mit der angeblich hohen Metallhaltigkeit des Uranerzes bereits vor einigen Jahren. Die Ökologen weisen jedoch darauf hin, dass in der Welt Rohstoffe von weit besserer Qualität gefördert werden. Die Sprecherin der ökologischen Bewegung Duha, Karolina Šulová, kommentierte die jüngste Entscheidung der Regierung wie folgt.
Teď leží na českých odkalištích téměř 90 milionů kubíků nízce radioaktivní.
Bereits jetzt liegen in den Schlammgruben in Tschechien ca. 90 Millionen Kubikmeter schwach radioaktives Tauggut und Schlamm. Bei der weiteren Uranförderung, die jetzt gebilligt wurde, kommt neues Tauggut hinzu. Außerdem handelt es sich um eine weitere zwei Jahre dauernde, aus wirtschaftlicher Sicht völlig zweifelhafte und aus ökologischer Sicht risikoreiche, überflüssige Förderung. Das Kabinett von Miloš Zeman versäumte damit die Chance, einen endgültigen Schlussstrich unter ähnliche zweifelhafte Experimente zu setzen.
Auch die Argumente bezüglich des Erhalts von Arbeitsplätzen werden von den Ökologen in Frage gestellt. Denn Šulová zufolge beweisen die Erfahrungen der EU-Länder, dass durch Investitionen in saubere Technologieverfahren und in alternative Energiequellen viel mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese Investitionen trügen auch wesentlich mehr zur Entwicklung der Region bei, als das Festhalten an veralteten Wärme- und Kernkraftwerken, argumentieren die Ökologen. Die tschechische Wirtschaft verbraucht doppelt so viel Energie pro BIP-Einheit, als dies in der EU durchschnittlich der Fall ist. Die von Minister Grégr durchgesetzte Politik trug zu dem unerfreulichen Stand bedeutend bei, meinen die Ökologen.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea geht am Sonntag zu Ende. Wie ist es aber eigentlich mit der Finanzierung des Fußballs in Tschechien bestellt? Dazu der folgende Beitrag von Lothar Martin.
Fußball ist Vergnügen, allerdings ein ziemlich teures Vergnügen. Auch in Tschechien weiß und spürt man das. Spätestens seit der Wende 1989, als die zuvor staatlich oder von regionalen Kombinaten unterstützten Spitzenclubs die Finanzierung in die eigenen Hände nehmen mussten. Bei dieser Transformation habe der Fußball eine ähnliche Entwicklung genommen wie Politik und Wirtschaft hierzulande. Ja, er war mithin seiner Zeit etwas voraus, denn der Fußball war immer etwas marktorientierter als die normale politische Führung bei uns. Weil die Leute aus der Fußballszene verstanden ihr Geschäft, verstanden Sponsoren aufzutreiben, was sich darin äußerte, dass die Clubs alsbald nach dem November 1989 starke Sponsoren und Firmen gewannen, die den clubinternen Betrieb unterstützten, versicherte mir Tomáš Nohil, Journalist und Fachexperte der auflagenstärksten tschechischen Tageszeitung Mladá.fronta Dnes. Nohil fügt jedoch einschränkend an,
bohužel se nám samozřejmě projevily i negativní vlivy, což bylo.
Selbstverständlich haben sich leider auch negative Einflüsse gezeigt. Da gab es zum Beispiel eine Reihe von Unternehmern des sogenannten Wilden Ostens, die im Fußballgeschäft ihr schmutziges Geld gewaschen oder das Geld auf verschiedenste Weise aufgetrieben haben. Das wird belegt durch die Tatsache, dass keiner von ihnen heute noch im Fußball anzutreffen bzw. eine Reihe von ihnen hinter Gittern gelandet ist, sagte Nohil. Die wohl bekanntesten Beispiele aus dieser unrühmlichen Galerie sind der ehemalige Präsident des böhmisch-mährischen Fußballverbandes, František Kralovský, und der Unternehmer Jan Gottwald, mit Hilfe deren illegaler Geschäfte sogar Dorfclubs wie Chmel Vilčany und Petra Trinovice den Sprung in die erste tschechische Fußballliga geschafft hatten. Absteiger Trinovice steht derzeit vor dem totalen Zusammenbruch. Vilčany konnte sich durch das rechtzeitige Engagement einer Bürgervereinigung wieder stabilisieren. Dieses Feld ist also inzwischen bereinigt. Bei den 16 tschechischen Erstligavereinen haben sich drei Eigentumsformen durchgesetzt. Sechs Clubs gehörten in der letzten Saison starken Firmen, vier Mannschaften zu Gruppierungen und Vereinigungen aus dem regionalen Umfeld und sechs Teams waren in privater Hand. Am Erfolg und perspektivreichsten, so Nohil, hat sich die Unterstützung durch starke Generalpartner erwiesen, wo der Club Bestandteil der Firma ist. Wie der FK Teplice, der dem belgischen Glashersteller Claverbell und dieser wiederum zum japanischen Asahi-Konzern gehört. Überhaupt wird der tschechische Fußball zu rund 80% durch die Sponsoren bzw. Geschäftspartner der Clubs, durch städtische Zuschüsse und eventuelle Spielerverkäufe finanziert. Einen weit geringeren Anteil als im westlichen Ausland besitzen die Fernseh- und Zuschauereinnahmen. Ein Durchschnittsverein erhält pro Saison nur ca. 2 Millionen Kronen aus dem Fernsehtopf, hat aber einen Jahresetat von 30 bis 50 Millionen Kronen. Und das Live-Erlebnis Fußball kann sich der Durchschnittstscheche dauerhaft nicht leisten. Deshalb sieht er sich dieses Vergnügen, wie die WM in Japan und Südkorea, viel lieber im Fernsehen an.
Mit einem Gedenkakt für die tschechischen Juden, die von den Nationalsozialisten in Konzentrationslager deportiert wurden, begann am Donnerstag in Prag der dritte Jahrgang des tschechisch-jüdisch-deutschen Festivals Neun Tore. Genaueres dazu können Sie im Kultursalon am folgenden Sonntag erfahren. Für den Moment wollen wir Ihnen nur so viel verraten. Einer der Höhepunkte des Konzertprogramms im Waldsteingarten auf der Prager Kleinseite dürfte der Auftritt der amerikanischen Klezmer-Band Klezmatic sein, mit deren Musik wir uns aus dem letzten Tagesecho dieser Woche verabschieden. Bleiben Sie aber noch weiter auf dieser Frequenz, denn im Anschluss an die Klezmatics geht es dann weiter mit dem Medienspiegel. 1, 2, 3, 4!
Die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute begrüßen Sie
Silvia Schultheiß
und Robert Schuster zu einer neuen Ausgabe von Im Spiel der Medien bei Radio Prag.
Dass es in Tschechien eine der erfolgreichsten privaten TV-Anstalten Mitteleuropas gibt, wissen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, vielleicht schon aus der einen oder anderen vorangehenden Sendung unseres Medienspiegels. TV Nova, so heißt die Anstalt, die vor 8 Jahren zum ersten Mal auf Sendung ging, sofort zum Erfolg wurde und auch heute noch traumhafte Einschaltquoten aufweist. Gemäß einer vor kurzem veröffentlichten repräsentativen Umfrage schalten sich täglich ungefähr 2/3 der tschechischen Fernsehzuschauer zumindest für einige Minuten bei Nova ein.
Genau vor einer Woche kam es jedoch bei Nova zu einem kleinen Erdbeben. Der charismatische Chef des Senders, Wladimir Železný, der seit der Aufnahme des Sendebetriebs an der Spitze dieses Mediums stand, wurde seines Amtes enthoben. Mit diesem Entschluss der wichtigsten Gesellschafter endete eine seit mehreren Wochen andauernde Krise in der Führungsetage des Erfolgsunternehmens. Železný war schon vor 3 Jahren in einer ähnlichen Situation, als er in Clinch mit dem damaligen amerikanischen Eigentümer des Fernsehkanals geriet. Damals jedoch konnte er sein Lebenswerk retten, indem er das notwendige Geld woanders auftrieb und die Amerikaner austrickste. Diesmal scheint jedoch sein Abgang vom Sender definitiv zu sein.
Wir meinen, dass diese Ereignisse Grund genug dafür sind, dass wir uns in der heutigen Sendung etwas näher mit dem Phänomen Nova beschäftigen. Zunächst schauen wir, wie gewohnt, auf die Kommentarseiten einiger tschechischer Zeitungen. Die wichtigste Frage, die dabei fast alle Kommentatoren stellen, ist die nach der weiteren Zukunft der Anstalt ohne deren bisherigen Macher Železný. So meinte etwa Jan Potuček in Lidové noviny bereits in der Überschrift seines Kommentars lapidar, Nova ist nicht Železný, und schrieb dazu Folgendes.
Die Probleme Železnys und vor allem die zahlreichen Gerichtsprozesse, die er gegen die früheren amerikanischen Eigentümer geführt hatte, wurden für das ganze Unternehmen zu einer immer größeren Belastung. Gerade jetzt, wo hinter offener Hand zugegeben wird, dass Nova auf der Suche nach einem strategischen Investor aus dem Ausland sei.
In eine andere Richtung ging vergangene Woche ein Kommentar von Jan Jandurek in der Zeitung Mladá Fronta Dnes. Sein Kommentar trägt den Titel »Der Fall von Železnys eisernem Vorhang« und befasst sich mit dem politischen Einfluss von Nova und den Versuchen Železnys, diesen Einfluss vor allem vor dem geplanten Referendum zum EU-Beitritt des Landes geltend zu machen.
Vielleicht wird aber jetzt, nach Železnys Abgang, doch etwas anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in seinem Medium einen neuen eisernen Vorhang herunterlässt, der uns von der EU schützen würde, ist nun etwas geringer als vorher. Im Hinblick darauf, dass die tschechische Volksabstimmung über den EU-Beitritt des Landes sehr knapp ausfallen kann, könnte das Wegfallen der regelmäßigen Anti-EU-Agitation in Železnys Sender für das Endergebnis eine wichtige Rolle spielen.
Schon seit dem ersten Sendetag von TV Nova ist diese Fernsehanstalt und ihre Wirkung auf die Zuschauer auch ein häufiges Objekt für Analysen von verschiedenen Medienfachleuten und Soziologen. Die Frage, die dabei stets gestellt wird, ist die nach den Gründen für diesen großen Erfolg, der zumindest im Vergleich zu anderen ehemaligen kommunistischen Ländern ganz besonders hervorsticht. Radio Prag stellte diese Frage dem Soziologen Fedor Gál von der Prager Karls-Universität, der sich übrigens an den Anfängen von Nova vor rund 8 Jahren beteiligte.
Es gibt eigentlich 3 Gründe für diesen großen Erfolg von Nova. Erstens, der Sender bekam die Frequenzen eines ehemaligen öffentlich-rechtlichen Kanals, der über eine sehr hohe Reichweite verfügte. Der 2. Grund liegt wohl darin, dass Nova etwas völlig Neues war und damals so etwas wie eine kleine Revolution in den tschechischen Wohnzimmern auslöste. Kurz nach dem Kommunismus gab es nämlich einen riesengroßen Hunger auf diese Art von Unterhaltung. Und der 3. Grund ist sicherlich die Person von Wladimir Železný, der als einziger von uns Erfahrung mit dem Fernsehen und eine ungefähre Ahnung hatte, wie kommerzielles Fernsehen ausschauen sollte.
Der Soziologe Gál gehörte zusammen mit Železný und 2 weiteren Sozialwissenschaftlern zu den maßgeblichen Autoren jenes Fernsehprojekts, das 1994 vom tschechischen Fernsehrat den Zuschlag für die heiß umkämpfte freigewordene Frequenz des ehemaligen tschechoslowakischen Bundesfernsehens bekam. Gál und Co. schwebte damals die Gründung eines intellektuellen Fernsehens vor, wo anspruchsvolle Filme und Theaterinszenierungen gesendet würden. Verwirklicht wurden aber diese hohen Ziele nie, denn Nova übernahm von Beginn an die erfolgreichen Programmschemen führender westeuropäischer Kommerzsender. Der Fernsehrat kritisierte zwar immer wieder den Umstand, dass Nova dem ursprünglichen Vorhaben nicht gerecht wurde, unternahm aber keine Schritte, um dem Sender die Lizenz wieder zu entziehen. Der Soziologe Gál hat gleich zu Beginn seine Nova-Anteile an Železný verkauft und blieb somit den ganzen späteren Ereignissen fern. Dennoch ist bei ihm nicht eine gewisse Enttäuschung darüber zurückgeblieben, dass der Sender eigentlich nie versuchte, dem ursprünglichen Vorhaben eines intellektuellen Fernsehens gerecht zu werden? Fedor Gál meint dazu.
Die Frage lautet, ob diese Ziele, die wir uns selber gesteckt haben, überhaupt angebracht waren. Vergessen Sie nicht, dass zu Beginn der 90er Jahre niemand in Tschechien wusste, was kommerzielles Fernsehen überhaupt ist. Heute würde ich sagen, dass die Ziele, die wir uns damals gesetzt haben, einfach naiv waren. Unter den ersten Gesellschaftern von TV Nova waren zwar Soziologen, Psychiater, Filmregisseure, aber es zeigte sich, dass wir alle zusammen eigentlich sehr wenig über den Geschmack von der Mehrheit der Gesellschaft Bescheid wissen. Schon die ersten Monate, in denen Nova auf Sendung war, zeigten, dass wir alle an den Mythos vom hohen Kulturbewusstsein der tschechischen Bevölkerung glaubten. Wir glaubten alle, dass sich die Tschechen mehrheitlich nie dem kommerziellen Kitsch anschauen werden, aber wir irrten. Enttäuscht bin ich eigentlich nur darüber, wie es hinter den Kulissen zuging, wie hart da verhandelt wurde, wie es nur um den Profit und sonst nichts anderes ging. Das alles war eine gute Erfahrung für mich und auch ein Grund, aus dem Ganzen auszusteigen.
Über die Zukunft von Železný gibt es noch Rätselraten. Er könnte, so die Vermutung einiger Kenner, nun vermehrt in der benachbarten Slowakei aktiv werden, wo es seit März dieses Jahres einen Schwestersender von Nova gibt. Könnte aber der erzwungene Abgang Železnys aus der Führungsetage nicht für Schwierigkeiten bei Nova sorgen? Das war unsere abschließende Frage an Fedor Gál.
Ich glaube nicht. Wladimir Železný hat zu Beginn das gemacht, was für einen Anfangserfolg notwendig war. In den letzten Wochen und Monaten wurde er aber immer stärker Gefangener seiner eigenen Probleme und Gerichtsprozesse. Und das schlug sich auch auf das Unternehmen nieder. Zudem denke ich, dass eine wirklich dynamische Institution es verkraften sollte, wenn sie einen Führungswechsel erlebt. Über seine Erfolgsaussichten in der Slowakei bin ich mir nicht sicher, denn dort gibt es bereits einen überaus erfolgreichen privaten Kommerzsender, der zudem etabliert ist. Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob er wirklich das Terrain, in das er sich nun begeben will, ausreichend kennt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende unseres heutigen Medienspiegels angelangt. Vom Mikrofon verabschieden und für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Silja Schulteis
und Robert Schuster.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.